Chemie der Innovationen, präsentiert von BASF.
Mit Erich Wittenberg
und Ilka Teichmüller.
Der Schutz der Umwelt spielt seit vielen Jahren eine immer bedeutendere Rolle. Um das Klima nicht weiter zu belasten, müssen Treibhausgase wie CO2 eingespart werden. Wichtige Ressourcen wie Wasser müssen geschont werden und der Verbrauch von immer knapper werdenden Rohstoffen und Energieträgern muss minimiert werden.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen nicht nur Wirtschaft und die Industrie neue Wege beschreiten, auch jeder Einzelne von uns kann durch bewussten Konsum entscheiden, wie stark er die Umwelt belastet.
Denn jedes Produkt, das wir kaufen können, hinterlässt ökologische Spuren bei seiner Herstellung. Ein populär gewordener Begriff ist in diesem Zusammenhang der sogenannte CO2-Fußabdruck, der verdeutlichen soll, wie viel CO2-Emissionen die Herstellung eines Produktes verursacht hat.
Doch noch gibt es für den CO2-Fußabdruck keine einheitliche Definition. So gibt es zum Beispiel Produkte, bei deren Herstellung sehr viel CO2 anfällt, während ihre Benutzung kein Klimagas freisetzt. Andere Produkte erzeugen vielleicht erst bei der Entsorgung große Mengen CO2.
Ganzheitlich betrachtet muss die Berechnung des Klimagasausstoßes über den gesamten Lebensweg eines Produktes erfolgen. Doch das ist nicht einfach, so der Leiter des BASF-Kompetenzzentrums Umwelt, Gesundheit und Sicherheit und Klimaschutzbeauftragte der BASF, Dr. Ulrich von Deesen.
Die Thematik ist kompliziert. Und wenn ich eine Shampooflasche irgendwo sehe und da steht drauf, hat 300 Gramm CO2-Fußabdruck, dann ist das natürlich nur die halbe Wahrheit, weil Sie gehen mit dieser Flasche nach Hause und duschen und je nachdem, wie Sie duschen und wie warm Sie duschen, verursachen Sie dort bei der Anwendung erst den CO2-Fußabdruck. Deswegen ist es aus unserer Sicht nicht besonders sinnvoll, ausschließlich den CO2-Fußabdruck auf Produktebene zu suchen.
Der sogenannte CO2-Fußabdruck hat also nur dann eine Aussagekraft, wenn man nicht nur die Herstellung eines Produktes betrachtet, sondern auch die Klimagasemissionen berücksichtigt, die bei der Benutzung und Entsorgung anfallen.
Außer CO2 gibt es noch viele andere Kriterien, die für eine ökologische Bewertung eines Produktes wichtig sind. Denn Produkte hinterlassen auch andere Spuren, die nicht nur das Klima, sondern auch Wasser und Boden beeinträchtigen können. Das heißt, die ökologischen Kriterien sind sehr viel mehr als nur der CO2-Fußabdruck. Es kann also durchaus sein, dass ein Produkt einen relativ geringen CO2-Fußabdruck hat, aber dafür einen hohen Wasserverbrauch nach sich zieht, der unter Umständen viel schwerwiegendere Folgen für die Umwelt hat. Eine wirkliche Umweltbilanz muss daher immer über den ganzen Lebensweg eines Produktes gerechnet werden und viele verschiedene ökologische Kriterien einbeziehen.
Doch wie kann man alle relevanten ökologischen Kriterien, die die Herstellung und Benutzung eines Produktes betreffen, erfassen? Dieser Frage geht die BASF bereits seit mehreren Jahren nach und hat die sogenannte Ökoeffizienzanalyse entwickelt. Was das ist, erläutert Dr. Peter Saling, Leiter der Ökoeffizienzanalyse bei BASF.
Die Ökoeffizienzanalyse ist eine Bewertung, eine ganzheitliche Bewertung von Produkten und Verfahren über den gesamten Lebensweg, von der Wiege bis zur Bahre, das heißt wirklich von der Extraktion von Rohstoffen, zum Beispiel Rohöläquivalenten, bis hin zu fertigen Produkten und die Anwendung dieser Produkte, verglichen mit verschiedenen Alternativen, die einen Kundennutzen ausfüllen können. Beispielsweise eine Verpackung könnten wir betrachten, eine Wurstverpackung zum Beispiel, mit verschiedenen Materialien verglichen und die dann anhand ökologischer und ökonomischer Kriterien zu bewerten.
Die Ergebnisse einer solchen Ökoeffizienzanalyse helfen zu beurteilen, wie man den Verbrauch von Materialien und Energie reduzieren und beispielsweise Treibhausgasemissionen minimieren kann. Um herauszufinden, welche Lösung die beste ist, werden ähnliche Produkte und Verfahren miteinander verglichen und nach verschiedenen Kriterien bewertet.
Es werden eine Reihe von ökologischen Kriterien bewertet, zum Beispiel Energieverbrauch, zum Beispiel Ressourcenverbrauch, aber auch Emissionen in Luft, Wasser und Boden. Wir bewerten Toxizität von Stoffen und auch Risikopotenziale und wir bewerten Flächennutzung von Produkten, zum Beispiel bei nachwachsenden Rohstoffen. Das ist auf der ökologischen Seite der Bewertungsumfang und dann wird analog auch dazu eine ökonomische Bewertung durchgeführt. Das heißt auch eine lebenswegbilanzierte Bewertung von Kosten und Kostenfaktoren.
In den wesentlichen Produktbereichen der BASF wurden mittlerweile mehr als 400 Ökoeffizienzanalysen fertiggestellt. Dadurch können den Kunden der BASF Empfehlungen gegeben werden, wie sie Produkte verändern und verbessern können und wie vielleicht auch Emissionen verringert werden können.
Ein Beispiel, wie die Ökoeffizienz eines Produktes verbessert werden kann, liefert die Textilchemikalie Fixapret AP, die zum Beispiel in der Bettwäscheproduktion eingesetzt wird. So Peter Saling von BASF.
Bei der Herstellung wird dieses Produkt der BASF eingebracht und hat bei der Bettwäsche die Funktion, dass sie schneller trocknet zum Beispiel, dass sie länger hält und dass sie sich auch leichter bügeln lässt. Und das hat natürlich viele Effekte, die indirekt auch Strom einsparen. Aber zum Beispiel auch, wenn das Produkt länger hält, brauchen sie weniger Baumwolle produzieren, um entsprechend die Bettwäsche herzustellen.
Wie das Beispiel Fixapret zeigt, werden dadurch Umweltlasten, aber auch Kosten gesenkt. Aber nicht nur die CO2-Emissionen stehen im Vordergrund, sondern auch andere ökologische Kriterien. Ein anderes Beispiel ist der Dämmstoff Neopor.
Neopor ist ein Produkt, was wir in der Hausdämmung vermarkten und das hat natürlich einen ganz starken CO2-Aspekt, weil eben, wenn Sie Häuser dämmen, in der Außenwanddämmung zum Beispiel, Sie Heizöl einsparen und dadurch auch natürlich deutlich CO2-Senkungen erreichen können, dadurch, dass Sie einfach weniger Energie brauchen, um Ihr Haus zu heizen. Das heißt, die Dämmung von Neopor ist hier ein sehr effektiver Weg, auch CO2 einzusparen.
Bei allen Überlegungen zur Verbesserung der Ökoeffizienz dürfen jedoch die Kosten nicht aus den Augen verloren werden. Denn eine Technologie, die nicht mehr bezahlt werden kann, wird auch nicht gekauft und kann somit auch nicht zur Nachhaltigkeit beitragen.
Dass Ökoeffizienz und Wirtschaftlichkeit sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern sogar ergänzen können, zeigt ein Beispiel aus den USA. Dort hat BASF einen lösemittelfreien Autoreparaturlack entwickelt, der mit UV-Strahlen ausgehärtet wird. Mehr dazu von Ed Madsey, Director Environmental Health and Safety bei BASF Nordamerika.
Ein gutes Beispiel sind unsere UV-härtenden Autoreparaturlacke. Obwohl sie etwas teurer sein können, sind die Gesamtkosten für die Autowerkstatt, die die Reparatur mit diesem Lack durchführt, geringer. Der sogenannte Fußabdruck für Energie, Kosten, Arbeit und Emissionen ist mit dem BASF-Lack signifikant niedriger. So können wir mit Hilfe der Ökoeffizienzanalyse zeigen, warum dieses Produkt nicht nur für BASF, sondern auch für den Kunden gut ist.
Not just why this is a good product for BASF, but why this was a good product for the customer.
Die Produktwahl eines Kunden kann im Sinne der Ökoeffizienz also durchaus einen Unterschied ausmachen, denn es können Produkte hergestellt werden, die die Ressourcen der Erde mehr oder weniger in Anspruch nehmen und die von ihrer Entstehung bis zu ihrer Entsorgung mehr oder weniger Umweltbelastungen verursachen. Die Entscheidung ist allerdings schwierig, denn als Kunde hat man nicht immer eine Ökoeffizienzanalyse zur Hand, die mit konkreten Zahlen Auskunft über die verschiedenen ökologischen Auswirkungen gibt.
Vor einer ähnlichen Herausforderung stehen auch ganze Firmen, wie zum Beispiel die BASF. Wie kann ein Konzern darstellen, welche ökologischen Auswirkungen seine Tätigkeit hat?
Um diese Frage zu beantworten, hat sich die BASF auf die Daten, die den Ausstoß von Treibhausgasen angeben und damit auf den Klimaaspekt konzentriert. Dabei werden die Emissionen aller Treibhausgase in sogenannte CO2-Äquivalente umgerechnet. Um den Klimaschutzbeitrag der gesamten Firma deutlich zu machen, hat BASF als erstes Unternehmen weltweit eine umfassende CO2-Bilanz vorgelegt. Auch hierbei werden die Daten von der Herstellung bis zur Entsorgung, also von der Wiege bis zur Bahre betrachtet, so der Klimaschutzbeauftragte der BASF, Ulrich von Deessen.
Die Ausrichtung unserer CO2-Bilanz war die Fragestellung, wie groß ist denn eigentlich der CO2-Fußabdruck der gesamten BASF? Und wir wollten uns dabei nicht nur darauf beschränken, auf das, was wir selber in unseren Werken an CO2 emittieren oder an anderen Treibhausgasen, sondern es entstehen natürlich bei der Rohstoffbeschaffung auch Treibhausgase. Und deswegen haben wir diese Bilanz sehr umfassend genommen. Wie gesagt, wir sind vom Bohrloch bis zur Entsorgung gegangen und haben dort unsere gesamten CO2-Emissionen einmal zusammengezählt.
Betrachtet werden dabei nicht nur der gesamte CO2-Ausstoß, sondern auch die CO2-Einsparungen. Das heißt, die BASF emittiert zwar CO2, aber ihre Produkte sparen in ihrer Anwendung auch wieder CO2 ein. So kann ein Produkt während seiner Lebensdauer durchaus mehr Treibhausgasemissionen einsparen, als bei Produktion und Entsorgung freigesetzt wurde.
Herauskommt, dass pro Jahr in der BASF von unseren Vorproduzenten die eigene Produktion und die Entsorgung unserer Produkte etwa 90 Millionen Tonnen CO2 entstehen. Gleichzeitig helfen aber unsere Produkte auch CO2 zu vermeiden, nämlich in der Anwendung beim Kunden. Denken Sie da an die Isolationsmaterialien für unsere Häuser, die dann nicht mehr so viel Heizöl brauchen. Denken Sie an unsere Katalysatoren, die in Abgasschornsteinen stehen und schädliche Treibhausgase vernichten. Oder denken Sie an unsere Kunststoffe, die Hochleistungskunststoffe sind und schwerere Werkstoffe im Automobilbau und im Flugzeugbau eben ersetzen können.
Diese Produkte, die BASF an seine Kunden verkauft, sparen während ihrer gesamten Lebenszeit etwa 287 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ein. Demgegenüber stehen etwa 90 Millionen Tonnen CO2, die während der Produktion entstehen. Das zeigt die aktuelle BASF-CO2-Bilanz. Das heißt, unter dem Strich sparen Produkte der BASF in der Nutzung mehr als dreimal so viel CO2 ein, als bei Herstellung und Entsorgung aller BASF-Produkte freigesetzt wird. Das ist ein deutliches Verhältnis von 3:1 zugunsten des Klimaschutzes.
Klimaschutz bedeutet, dass weltweit die Ressourcen und die Energieeffizienz deutlich gesteigert werden müssen. Das ist eine große Herausforderung, denn auch die Schwellen- und Entwicklungsländer werden in Zukunft mehr produzieren. Deshalb ist auch dort das Konzept der Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutung. Und wenn man nachhaltig wirtschaften will, sind auch soziale Aspekte wichtig. Denn die Herstellung von Produkten verursacht nicht nur Kosten- und Umweltbelastungen, sie hat auch soziale Auswirkungen.
Aus diesem Grund hat BASF die Ökoeffizienzanalyse um den sozialen Faktor erweitert. C-Balance heißt diese von BASF entwickelte Sozio-Ökoeffizienzanalyse. Dabei leiten sich die ersten drei Buchstaben SEE vom englischen Begriff Socio-Eco-Efficiency ab. Ziel ist, neben den ökologischen und ökonomischen Faktoren auch die sozialen Auswirkungen von Herstellungsverfahren zu bewerten.
Was man darunter verstehen kann, zeigt ein Beispiel aus Brasilien. Die Stiftung Espacio Eco ist das erste Kompetenzzentrum in Südamerika für angewandte Nachhaltigkeit. Initiiert wurde es von BASF zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ. Die Fundação Espacio Eco ist in der Nähe des BASF-Standorts São Bernardo do Campo angesiedelt und fördert eine nachhaltige Entwicklung durch Wissens- und Technologietransfers. Dabei werden besonders auch soziale Faktoren bewertet und mit der Ökoeffizienzanalyse verknüpft, so Sonja Chapman von der Espacio Eco.
Now you have the discussion with sugarcane for ethanol.
Hier in Brasilien haben wir zum Beispiel eine Diskussion über die Bedingungen beim Zuckerrohranbau für Ethanol. Bis zum Jahr 2012 sollen die meisten Arbeiten mit maschineller Ausrüstung durchgeführt werden. Nun gehen dadurch auf der einen Seite zwar Jobs verloren, auf der anderen Seite sind diese Jobs aber auch nicht besonders sicher. Wenn man jetzt Gesundheit und Sicherheit der Menschen gegeneinander abwägt, ist es interessant, einmal zu kalkulieren, was im Sinne der Sozio-Ökoeffizienz die beste Lösung ist.
Die Arbeitsbedingungen von Menschen zu beurteilen, ist eine komplexe und schwierige Aufgabe. Das Ziel ist es, mithilfe der Sozio-Ökoeffizienzanalyse genau bestimmen zu können, wie man möglichst effizient soziale Bedingungen schaffen kann, die Mensch und Umwelt nachhaltig helfen.
Das Thema Nachhaltigkeit hat in der BASF einen hohen Stellenwert. So wurde bereits 2001 der Nachhaltigkeitsrat der BASF gegründet, in dem alle relevanten Themen der BASF in Bezug auf Nachhaltigkeit auf höchster Ebene diskutiert werden. Nachhaltigkeit ist ein auch in der öffentlichen und politischen Diskussion häufig gebrauchter Begriff. Was BASF darunter versteht, erläutert Dr. Ulrich von Deessen, der als Leiter des BASF-Kompetenzzentrums Umwelt, Gesundheit und Sicherheit auch Mitglied des Nachhaltigkeitsrates bei BASF ist.
Für BASF ist der Begriff Nachhaltigkeit ja ein fester Bestandteil der BASF-Strategie 2015. Dort haben wir ihn verankert. Wir wollen nachhaltig wirtschaften für eine lebenswerte Zukunft. Und wir verstehen darunter die Balance, die Ausgewogenheit zwischen ökonomischen Belangen, ökologischen Belangen und sozialen und gesellschaftlichen Ansprüchen. Das heißt, wir versuchen, diese drei Themen ins Gleichgewicht zu bekommen.
Damit verabschieden wir uns und hoffen, dass Sie auch im nächsten Monat wieder dabei sind bei Chemie der Innovationen. Tschüss.
Tschüss.
BASF, The Chemical Company.